Ich lese aus Jesaja 26, die Verse 13, 14 und 19. Herr, unser Gott, es herrschen wohl andere Herren über uns als du, aber wir gedenken doch allein deiner und deines Namens. Tote werden nicht lebendig, Schatten stehen nicht auf, darum hast du sie heimgesucht und vertilgt und jedes Gedenken an sie zunichte gemacht. Aber deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen. Wacht auf und rühmt, die ihr liegt unter der Erde, denn ein Tau der Lichter ist dein Tau, und die Erde wird die Toten herausgeben. Soweit Jesaja. Liebe Gemeinde, es ist mitten in der Nacht, momentan gerade gut vorstellbar. Ein Arzt stellt fest, dass sein Keller unter Wasser steht. Natürlich ruft er sofort den Klempner an. Aber dieser weigert sich, zu so später Stunde noch aufzustehen und vorbeizukommen. Darauf ist der Arzt völlig aufgebracht und aufgelöst. Wenn er einen Notfall hat, muss er auch in der Nacht kommen. Der Klempner lässt sich darauf ein. 20 Minuten später klingelt es an seiner Tür, der Klempner kommt. Gemeinsam geht er mit dem Arzt die Kellertreppe hinunter. Dort steht bereits das Wasser zur Hälfte oben. Der Klempner öffnet seine Tasche, holt zwei Dichtungsringe heraus und schmeißt sie ins Wasser. Wenn es bis morgen nicht besser ist, rufen Sie mich an, und er geht. Liebe Gemeinde, ich hoffe, ihr habt nicht ähnliche Erfahrungen mit Ärzten, beziehungsweise hoffe ich, dass keine unter uns sind. Ansonsten, wir sehen uns beim Frühstück, ihr könnt mit mir gern sprechen. Das Volk Israel kennt es, dass sie fremden Königen dienen müssen. Das hat Jesaja gerade gesagt, geschaut. Eigentlich ist Gott ihr König, sie wissen, dem wollen wir dienen. Und in guten Zeiten hatte Israel menschliche Könige als Stellvertreter, die sehr gut das Land regiert haben. Das waren die goldenen Zeiten, als König David König war oder König Salomo. Aber es kommen auch Tage, da gibt es eine fremde Herrschaft mit allen Konsequenzen. Israel lebt zwar im Versprochenen, im Verheißen, im guten Land, aber sie können nicht das tun, was sie wollen, geschweige denn, was Gott will. Eine ähnliche Erfahrung haben Christen in unserem Nachbarland in Tschechien gemacht. In der Stadt Pilsen zum Beispiel wurde zu Zeiten des Kommunismus eine Kirche beschlagnahmt. Die Regierung hatte gesagt, die gehört jetzt uns, ihr dürft hier nicht mehr Gottesdienst feiern. Und diese Kirche wurde umgewidmet zu einer Schule des Atheismus. Doch Anfang der 90er Jahre wurde das Gebäude oder man muss eher sagen, die Überreste der Gemeinde zurückgegeben. Ein Mann beschreibt, wie aufregend es war, in die Halle des Atheismus hineinzukommen und zu sehen und auch zu hören, wie hunderte junger Menschen dort stehen und Gott loben, den wahren Eigentümer des Gebäudes. Manchmal gibt es zumindest eine Zeit lang eine fremde Herrschaft. Und ich glaube, so geht es jedem Menschen. Wir alle müssen einer Sache, Dingen oder einer Person dienen. Und das ist dann bei uns immer das, was uns am allerwichtigsten ist. Wo wir sagen, ohne das geht es nicht. Wir sind halt Menschen und deswegen der Sache, der wir dienen, das ist unser Gott. Deswegen ist die Frage nur, wem diene ich? Oder welcher Sache mit meinem Leben. Für die Israeliten, die in Ägypten dem Pharao dienen mussten, gab es nur einen Ausweg. Wir müssen hier raus, weg von diesem Pharao, weg von diesem fremden König. Wir müssen in die Freiheit. Sie waren aber, nachdem sie ausgezogen sind, nur so lange wirklich frei, wie sie Gott vertraut haben. Ansonsten lebten sie zwar im versprochenen, verheißenen Land, wo ganz anders, und waren trotzdem unfrei. Freiheit kann ich nur dann garantieren, wenn ich Gott, dem Herrn, diene. Und es ist versprochen, dort, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wenn ich einem anderen Herrn folge, muss ich ihm dienen. Finsternis und Unfreiheit kann ganz unterschiedliche Eigenschaften in unserem Leben haben. Ich will ganz praktisch werden. Manchmal ist uns das gar nicht bewusst. Ich will dir von zwei Geschichten heute Morgen erzählen. Die eine beginnt mit einem jungen Mann, hat sich vor kurzem erst in der letzten Woche zugetragen. Er kam zu mir, es war ein Angebot zum Gebet. Und der junge Mann war von Gott angerührt und sagte: Jetzt lebe ich schon so lange mit diesem Hautausschlag, Neurodermitis, und ich habe mich so dran gewöhnt. Ich will heute damit zu Jesus gehen. Kannst du für mich beten? Ich habe gesagt, natürlich, gern will ich das tun. Ich habe ihm die Hände aufgelegt und für ihn gebetet. Jesus hat ja die Einladung ausgesprochen: Bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Der junge Mann, so sagt er mir selber, ich habe mich so daran gewöhnt, damit zu leben. Das ist für mich selbstverständlich geworden. Er hat es sich arrangiert. Dabei hatte Jesus seine Jünger immer losgeschickt und gesagt: Predigt das Evangelium und heilt die Kranken. Und es gilt auch für die Gemeinde von Jesus. In Jakobus 5 heißt es: Leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalm. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten, ihn mit Öl salben in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Dieses Wort, wie so viele Worte in der Bibel, sind eine Einladung zum Gebet. Egal wie müde du jetzt gerade da sitzt und denkst, kann ich meine Augen offen halten zu dieser frühen Morgenstunde? Es ist gut. Bringe alles zu Jesus. Dunkle Wolken und Finsternis, das können aber nicht nur äußere Krankheiten, sondern das können auch innere Leiden sein, die keiner sieht, die dir auch keiner ansieht, was du mit dir rumträgst. Ich will mit dir eine zweite Geschichte teilen. Und die ist von mir. Ich habe schon als junger Mensch beziehungsweise als Jugendlicher immer wieder Zeiten gehabt, in denen ganz viel Finsternis in meinen Gedanken war und es mir sehr schlecht ging. Obwohl ich eigentlich körperlich total fit war und wenn du zum Arzt gegangen bist, der gesagt hat, was ist mit dir nur verkehrt? Und ich nur sagen kann, ich weiß es nicht. Vielleicht kann man heute sagen, das sind so depressive Phasen. Die hatte ich im Studium auch in unterschiedlicher Länge und Ausprägung. Viele Jahre lang habe ich das mit mir rumgetragen. Und manchmal bist du ja nur daran gewöhnt, so zu denken und zu leben, wie du bist. Du kennst es nicht anders. Ich saß irgendwann mal in einem Gebetskreis mit Leuten und kam auf die Idee, nachdem die alle nach Hause gegangen waren und nur noch die Gastgeber da waren, das erzählst du mal jemanden und fragst, sag mal, ist es eigentlich normal, dass sich das Leben immer so dumpf anfühlt und so, als ob dunkle Wolken in dem Kopf drin sind und so ein Druck drauf ist und manchmal sogar Todesgedanken kommen und wo du denkst, wo kommt das her, warum muss ich damit leben? Und die beiden sagten zu mir, Mensch, lass uns darüber beten. Von außen mag das immer verstörend klingen. Und du merkst manchmal diese innere Gefangenschaft nicht von mancher Dunkelheit. Du denkst, das ist normal, das geht allen so. Die beiden haben eine ganze Weile über mir gebetet. Ich will das nicht im Detail erzählen. Und doch war von diesem Tag etwas, von dem Tag an, etwas völlig anders. Sie über mir gebetet hatten, verschwand diese Finsternis, mit der ich seit Jahren gelebt hatte und dachte, es ist normal. Sie verschwand völlig. Nie wieder diese Todesgedanken, nie wieder diese Phasen. Ich weiß, es gibt sowas wie Depressionen. Bei manchen musst du zum Arzt gehen, es braucht eine Begleitung, manches braucht Medikamente. Es gibt da unterschiedliche Wege. Bei manchen ist es nicht ganz klar, wo kommt es eigentlich her? Auch Ärzte können dir das nicht immer sagen. Aber etwas, das kannst du tun. Da machst du garantiert nichts falsch. Mit jeder Schwachheit, die du in deinem Leben hast, äußerlich oder innerlich, bring es Jesus. Halt es ihm hin. Und ich kann dir nur Mut dazu machen, der Herr antwortet auf seine Weise. Heute ist die Nacht der Auferstehung. Jesaja sagt, deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen. Schon das Alte Testament kennt die Hoffnung der Auferstehung von den Toten. Und wir Christen, wir kennen nicht nur eine Hoffnung, sondern wir kennen sogar den, der auferstanden ist, nämlich Jesus Christus. Deswegen ist diese Nacht besonders. Der Erste ist vom Tod auferstanden. Das Reich Gottes ist in diese Welt eingebrochen. Bei Religion ist ja meistens so, dass die irgendwie eine Hoffnung nach dem Leben anbieten. Und sie lehren dann, dass es darum geht, im Leben geistlich zu werden. Meist ist damit verbunden, dass die Materie oder unser Körper irgendwie gar nicht so wichtig sind, sondern das Innere ist das Entscheidende. Im Kontrast dazu steht unsere Kultur, in der wir leben, die so ganz ohne Gott oft auskommt und die sagt, nach deinem Leben am Ende, da steht es nichts. Der christliche Glaube sagt, Jesus ist auferstanden und das ist eine Anzahlung, eine erste Frucht für das, was kommt, nämlich dass alle Toten auferstehen werden, leiblich auferstehen werden. Dass die jetzige Welt erneuert, geheilt und grundlegend verändert wird. Wir sind nicht zu einem großen Nichts unterwegs. Und das Zeichen dafür ist, Jesus ist auferstanden. Unsere Hoffnung, die ist umfassend, die gilt für heute, heute Morgen, heute Nacht, aber auch für das, was über dein Leben hinausgeht. Und diese Hoffnung, die ist ganz realistisch. In den letzten Jahrzehnten ganz oft so diesen Gedanken gehabt, es wird immer besser mit der Welt. Fortschritt. Es wächst alles. Seit ein paar Jahren, glaube ich, hat es etwas abgenommen. Jetzt ist eher oft große Depression angesagt. Das Pendel schlägt in die eine, dann in die andere Richtung aus. Aber der Weg Jesu sieht ganz anders aus. Er steigt vom Himmel herab in diese Welt hinein. Er leidet und stirbt, geht bis in den Tod. Und dann steht er auf am Ostermorgen. Und wie es in Apostelgeschichte heißt, wir alle müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes kommen. Ja, Leid und Schmerz ist da, aber es wird durch Jesus verwandelt, weil Gottes Reich angebrochen ist. Und das heißt, diese Auferstehung, die ist wirksam. Du brauchst dein Leben nicht mehr im Griff zu haben, sondern Gott hat dein Leben im Griff. Er hat allem Bösen die Macht genommen. Jesus ist Sieger. Beendet ist der Kampf noch nicht, in dem wir stehen. Aber die Gemeinde darf lernen, wir schauen auf Jesus. Der ist auferstanden. Der hat unser Leben im Blick und so lernen wir richtig zu kämpfen, zu leben und zu glauben. Ich will zum Schluss kommen. Und deswegen meine Einladung an dich. Glaube und bete mit Blick auf Jesus und seine Versprechen, seine Verheißungen. Und Jesus sagt, kommt her zu mir. Mit allem, was du hast. Und wenn Jesus heilt, dann heilt er nicht nur äußerliche Dinge, wo du sagst, die Krankheit ist weg, sondern bei Jesus geht es immer in die Tiefe hinein. Alles betrifft es. Geist, Seele und Leib. Jesus heilt auch das, was hinter der Fassade ist, in die Tiefe hinein. Jesus bringt die Herrschaft Gottes, die neue Schöpfung. Und alles beginnt mit seiner Auferstehung. Der Herr ist auferstanden.